Iswas Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Herzlich willkommen am 1. Oktoberwochenende. Wir hoffen mal, dass das ein goldener wird.
Moin, moin aus Hamburg. Also im Moment sieht es ja ganz gut aus. Ne?
Stimmt, wir zeichnen am Freitag auf und Freitag ist echt ganz, ganz gutes Wetter angesagt hier heute in Hamburg. Ein bisschen, muss ich sagen, habe ich mir den Anfang Oktober schon vergoldet. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück.
Ich weiß, es ist eine Frechheit.
Das ist eine Frechheit, ne? Ich hatte noch Sommer. Auf Mallorca war noch Sommer. 27 Grad.
Grad waren es noch 26.
Nein, es waren 27. Na, es war zumindest keine Weltreise. Es war nur kurz mal Sonne auf unserer beliebtesten Urlaubsinsel. Wir haben heute dafür aber einen echten Weltenbummler zu Gast. Der war schon an den entlegensten Ecken des Planeten, immer im Auftrag des Wissensdursts der jungen Generation. Er ist ein echter Checker. Er checkt die verschiedensten Wissensthemen für Kids. In seinen vielen TV-Sendungen heißt er auch Checker Tobi. Vor 3 Jahren kam sogar sein erster Dokumentarfilm ins Kino. Der war sehr erfolgreich. Conny, wer beehrt uns heute?
Wir freuen uns heute riesig auf Tobi Krell.
Tobi Krell ist in the house nachher, ja. Was soll ich sagen? Und vor mir sitzt das Koch-Olymp und es sieht fantastisch aus wie immer. Wie waren denn deine letzten Wochen?
Meine letzten Wochen waren eigentlich so wie immer.
Echt?
Ja, mit sehr viel Kochen, Arbeiten.
Schon die ersten Herbstgerichte aufgelegt?
Ja, schon die ersten Herbstgerichte. Sehr, sehr schönes Zweierlei vom Perlhuhn mit Maronen zum Beispiel gestern Abend. Mm. War in einer netten Damenrunde bei mir in der Kochschule. Maronensuppe auch super. Oh. Also geht was.
Der Herbst.
Oh, Steinpilze.
Oh, lecker.
Endlich Steinpilze.
Der Herbst zieht auch bei dir in die Küche ein, hervorragend. Ich hatte noch so ein bisschen mediterrane Küche so die letzte Woche. Ich war lass mich noch ein bisschen erzählen. Ich war diesmal nicht an der Playa, sondern ich war in Alcudia, also oben im Norden, ne? Porto Polenta und so, das finde ich wunderschön. Da gibt es ja übrigens die beste Paella der Insel. Was gehört für dich zu einer guten Paella?
Auf jeden Fall diese wunderbaren Aromen der verschiedenen Meeresfrüchte.
Ja.
Safran gehört mit rein und Fisch, Garnelen, Huhn.
Ja, und immer ganz wichtig, es braucht mindestens eine halbe Stunde, bis die fertig ist. Also wenn man in irgendein Restaurant geht und innerhalb von 10 Minuten seine Paella bekommt, don't do it.
Das ist wie mit einem Risotto. Ja. Risotto kannst du auch nicht in 10 Minuten kochen.
Ja. Stichwort mediterrane Küche. Werbung. Wir haben ja nachher auch ein richtig schönes mediterranes Lebensmittel der Woche, die Aubergine. Die sorgt ja auch in der Veggie- bzw. in der veganen Küche für viel Abwechslung. Da fällt dir bestimmt so einiges zu ein nachher.
Ich bin
sehr gespannt. Wir reden gleich noch drüber. Mir fällt beim Stichwort vegane Küche ein super Podcast ein, den wir euch wärmstens empfehlen können. Wieso, weshalb, vegan heißt er. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Der dreht sich rund um veganen Lifestyle. Da geht es darum, wie ihr das Ganze ohne großen Aufwand in euren Alltag integriert. Ne? Wenn ihr es also schon lange mal plant oder euch mal mit dem Gedanken auseinandersetzen wollt und da euch sofort 1000 Fragen in den Kopf schießen, wie zum Beispiel, Mensch, wie fange ich denn eigentlich am besten an mit dieser Ernährungsumstellung und passt das alles überhaupt in meinen Alltagsrhythmus und wenn nein, wie kann ich das vielleicht passend machen? In Wieso, Weshalb, Vegan findet ihr jede Menge Hacks und auch Real-Life-Geschichten von spannenden Gästen. Viel, viel Inspiration und wenn man mal was Neues entdecken möchte und sich selbst dabei auch noch was Gutes tun möchte, dann sollte man sich das wirklich mal anhören. Diesen Podcast Wieso, Weshalb, Vegan findet ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen, also einfach mal reinhören. Weitere Infos dazu natürlich auch wie immer in den Shownotes. Wir haben ja gleich mit Tobi einen absoluten Kinoliebhaber zu Gast. Weißt du, welcher mein absoluter Lieblingsfilm ist, der mit Kochen auch zu tun hat im Kino?
Ratatouille.
Ja! Haben wir darüber schon mal gesprochen?
Nein, haben wir tatsächlich
nicht.
Nein, aber ich liebe den auch.
Oh Gott, ist der süß, oder?
Ich glaube, wir haben ihn bestimmt 5, 6 Mal schon gesehen. Ja.
Diese kleine, schnuckelige Ratte unter der Kochmütze. Und es ist so toll gezeichnet. Und ich gebe auch zu, ich habe mir als erwachsener Mann irgendwann mal vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren einen Ratatouille-Kalender bestellt.
Und
der hing in meinem Arbeitszimmer.
Jetzt kommt ja auch die Zeit der Adventskalender. Vielleicht gibt es auch einen Ratatouille-Adventskalender. Ich muss allerdings bei Ratatouille leider an mein Erlebnis von gestern denken, als ich aus dem Büro kam und eine tote Ratte direkt vor der Tür lag und mir fast der Kaffeebecher aus der Hand gefallen ist.
Aber ich meine, Ich esse es Eppendorf. Tragen die Ratten da wenigstens irgendwie Nerz Gucci, oder so?
Gucci. Die tragen Gucci. Die kleinen Gebissschuhe lagen da auch daneben.
Wie kommt das denn? Ist das ein Problem in Hamburg offensichtlich da bei euch?
Das ist auch tatsächlich eins in Eppendorf, ohne Frage, weil wir einfach diese alten Siele dort noch haben. Und die ist ziemlich... Ein ausgebautes Reich dort.
Wahrscheinlich auch so ein
erbaut haben.
So eine Feinschmeckerratte, die jeden Abend rund um dein Restaurant rum sich aufhält und wartet, bis da was abfällt aus der Küche.
Kann sie ja jetzt nicht mehr. Kann sie nicht mehr.
Bist du kinobegeistert? Gehst du gerne ins Kino?
Ich liebe Kino, aber ich gehe ganz selten ins Kino. Hat so ein bisschen mit meiner Zeit zu tun.
Ja.
Ich arbeite halt.
Naja, klar, blöd. Es gibt ja jetzt in einigen Kinos auch Kino-Brunches, da kannst du dann morgens vielleicht...
Das ist auch super Idee,
das gibt's wusste ich noch nicht. Bei uns gibt es, das ist wirklich ganz toll, so ein kleines schnuckeliges Kino. Ich mag ja diese großen Dinger eh nicht, Cineplex und Cinemax und wie sie alle heißen. Ich mag eher die kleinen Charmanten, wo man dann auch während der Vorstellung was essen kann, kleine Tischchen mit kleinen Lampen und so, das kommt mir sehr entgegen. Und da bieten die so einen Kino-Brunch an, immer mit einem Überraschungsfilm. Das ist sehr, sehr gut, muss man nach Kiel kommen.
Das ist zum Beispiel auch eine Idee.
Ja, das Metro-Kino in Kiel, das war jetzt unbezahlte Werbung, aber das ist wirklich ein ganz tolles Kino.
Ja, wir treffen uns das nächste Mal in Kiel zum Kino.
Ja, wenn wir von Kino und von so Fernsehen und auch Internet, Netflix und so weiter reden, es gibt ja auch so YouTube-Tutorials, wo man das Kochen lernen kann. Ne? Mhm. Was hältst denn du davon?
Also ich benutze diese Tutorials tatsächlich nur, wenn ich stricke. Weil ich habe ja, wie du ja weißt, in Corona-Zeiten, der Scheifel, die steht ja auch noch aus.
Ja, hast du mir letzte Folge versprochen.
Und ich vergesse dann zum Beispiel immer wieder, wie italienisch abketten geht. Und dann gucke ich mir das auf YouTube.
Entschuldigung, was ist denn bitte italienisch abketten?
Das ist ein besonders schöner Abschluss des Bündchens. Also wenn man sozusagen die Maschen niederlegt. Und das Lustigste ist immer, dass die meistens auf Dänisch sind. Und ich dann immer irgendwelche abgekauten grünen dänischen Fingernägel sehe, um zu sehen, gucken, wie man Italienisch abkettet.
Und das kann man richtig gut auf so, also ich meine, das ist ja total filigran.
Ja.
Sind das dann Makroeinstellungen oder?
Ich muss öfter mal die Stopptaste drücken, um wieder reinzukommen, aber ich komme damit sehr, sehr gut klar, ja.
Also Stricktutorials, aber ansonsten würdest du sagen, Kochtutorials dann doch eher in so einer Kochschule, wo der Feldwebel hinter einem steht und sagt, das machen wir nochmal.
Es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man auf die Schnelle irgendwie irgendetwas sucht, was einem vielleicht unbekannt vorkommt und sich das anschaut. Klar ist das immer viel schöner, zum Beispiel mit mir in meiner Kochschule zu stehen und gemeinsam zu gucken.
Es gibt auch so Apps, da kannst du wirklich so Schritt für Schritt kannst du das nachverfolgen und auch in so kleinen Videoclips. Ich finde es persönlich gar nicht so schlecht, aber ich wollte mal sehen, wie du als Profi dazu stehst.
Halt. Ich finde es auch nicht schlecht.
Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Lebensmittel der Woche, eben schon angekündigt. Übrigens, wir suchen nach wie vor nach Lebensmitteln der Woche. Schickt uns das gerne, wenn ihr da Vorschläge habt, an podcast@iswashase.de. Wie gesagt, jetzt ist es die Aubergine. Ich erzähle mal ein bisschen was und du kannst nachher darauf einsteigen und gucken, was dir dazu einfällt. Los geht's.
Das Lebensmittel der Woche.
Auberginen sind Nachtschattengewächse. Man schätzt sie in Südeuropa schon seit dem 13. Jahrhundert. In Indien und China sind sie sogar schon seit tausenden Jahren Bestandteil des Speisezettels. Bei uns kannte sie bis vor etwa 20 Jahren fast kein Mensch. Ihre ursprüngliche Heimat wird in Asien verortet. Dort und auch in Südeuropa gibt es übrigens nicht nur die bei uns bekannten violetten Auberginen. Man kennt dort auch schlanke, lange, hellgrüne oder gestreifte Exemplare, ebenso wie kleine eiförmige, die in weiß, gelb, orange-rot oder grün-weiß gestreift zu haben sind. Wegen ihres hohen Kaliumgehalts gelten Auberginen als perfekte Diätkost. Der minimale Anteil von Kohlenhydraten macht sie für Low-Carb-Köche attraktiv. Roh sind sie im Übrigen ungenießbar, denn sie enthalten Solanin. Dieser Stoff kann Magen- und Darmprobleme machen, wird erst durch das Erhitzen zerstört. Erntefrische Auberginen aus Deutschland gibt es zwischen Juli und Oktober. Man bekommt sie aber das ganze Jahr über, da sie weltweit angebaut werden, vor allem in den Niederlanden und Spanien sowie der Türkei und Italien.
Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
Auberginen gibt's in jeder Form lecker gegrillt, gebraten, gedünstet, geschmort.
Absolut. Also ich liebe Auberginen. Ganz, ganz wichtig vielleicht als allererstes, egal wie man sie verarbeitet, tut es ihnen immer gut, wenn man sie aufschneidet und erstmal salzen, kräftig salzt und vielleicht mit ein bisschen Gewicht so 10, 15 Minuten stehen lässt, weil die sehr, sehr viel Wasser haben und somit der Geschmack ein bisschen intensiver wird. Mein absolutes Lieblingsgericht italienischer Klassiker ist Parmigiana, die Melanzane. Die liebe ich im Grunde genommen wie ein, einfach gesagt, eine Auberginen-Lasagne.
Ah.
Also geschichtet, Aubergine, Tomate, Mozzarella und natürlich am Ende ganz wichtig, den guten Parmesan drauf, um dann nochmal ein bisschen Umami-Kick reinzubringen. Sehr, sehr schön. Ich liebe Auberginen-Ravioli, also ein Auberginen-Püree. Auch da, wenn ihr irgendwas mit Auberginen-Püree machen möchtet, super schön. Einfach nur halbieren, Olivenöl drauf, Knoblauch, Kräuter, bam, zusammen in den Ofen und so lange... Ja.
Mag ich auch total gerne. Hummus so auf Basis von Auberginen kann man wunderbar machen.
Sehr schön.
Ja, sehr, sehr lecker. Dann fällt mir natürlich auch Ratatouille ein.
Ah, da war es wieder.
Da war es wieder. Ratatouille, ganz klar. Moussaka, frische Moussaka, wunderbar. Ne? Auberginen harmonieren, Entschuldigung, sowieso gut mit Tomaten, mit Knoblauch, allgemein mit mediterranen Kräutern, ne? Aber auch mit orientalischen Zutaten.
Ja, ne? Sehr, sehr schön.
So Zimt, Piment, Rosinen, ja, es lässt sich eine ganz, ganz köstliche Creme herstellen aus Auberginen, Fruchtfleisch, hast du schon gesagt, mit Fladenbrot, super als Vorspeise.
Ja, und dann auch immer mal so ein bisschen gemischt, vielleicht mit ein bisschen Ricotta zum Beispiel oder auch mit dem Feta, sehr, sehr schön, dann kriegst du nochmal so ein bisschen, die brauchen schon so ein bisschen Kick.
Ja, die sind also ja die eigentlich Würze. Eher geschmacklos, ne, wenn du sie so isst, ne? Da musst du schon ein bisschen Geschmack reinzaubern. Couscous mit Auberginen mag ich. Und dann noch ein paar Feigen dazu, so für die Süße, auch sehr, sehr lecker. Es gibt gebackene Auberginen mit Dips, kann man die wunderbar machen. Grillgemüse natürlich, klar, da fehlt die.
Wie kreativ du heute bist.
Ja, oder? Bei Aubergine eskaliere ich richtig, oder?
Das Herz
ich mag diese Art von Küche wirklich. Ja, ich mag, das weißt du ja, die mediterrane sowieso, aber ich mag halt auch die orientalische Küche total gerne. Und insofern bin ich ein großer
Eigentlich ist sie so ein Luder.
Auberginen-Fan.
Die Aubergine ist ein Luder.
Die Auberginen ist Luder?
Ja, weil die einfach, die macht alles mit. Verstehst du, was ich meine?
Ja, nee, klar, ja. Das ist der Titel unserer heutigen Folge. Die Aubergine ist ein Luder.
Ja.
Finde ich großartig. Wir kommen zu unserem heutigen Gast. Der steht bei den Kids ganz weit vorne. Seit vielen Jahren checkt er für sie unterschiedlichste Wissensthemen als Checker Tobi im TV. Aber damit nicht genug. Der ist auch Autor von Sachbüchern. Der Tobi hat seine eigene Sachbuchreihe und er ist Dokumentarfilmer. Sein erstes Werk, Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten, kam 2019 in die Kinos. Dazu leitet er noch seit letztem Jahr das Kinderfilmfestival in München. Ladies and Gentlemen, hier ist der wunderbare Tobias Krell.
Hallo ihr beiden.
Moin, herzlich Tobi. Willkommen, mein Lieber.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch. Wir sind ja ein Genuss-Podcast, Tobi, ne? Kann man sagen, dass das Kino dein ganz persönlicher Genuss ist?
Das hast du sehr schön formuliert, da würde ich mitgehen. Also tatsächlich liebe ich Kino und Filme oder Filmkunst und so weiter. Und ich war gerade jetzt vorgestern, glaube ich, auf einer Filmpremiere und merke dann doch immer wieder, wenn man Filme im Kino guckt, wie sehr diese Bilder, die man da sieht, egal was der Film vielleicht mit einem macht, wie die bleiben. Film und Kino ist auf jeden Fall meine große Leidenschaft. Da kann ich reinsinken und das kann ich auf verschiedenste Art und Weise genießen, aber es ist doch immer ein Genuss.
Filmpremieren sind auch was Tolles, aber natürlich auch jeder einzelne Kinobesuch ist für mich toll. Und jetzt kommt wirklich eine wichtige Frage, die ich mal an euch beiden habe. Ich persönlich, und da bin ich schon oft mit anderen Leuten, die mit mir ins Kino gegangen sind, aneinander geraten. Ich persönlich sitze gerne wirklich relativ nah an der Leinwand, weil ich dieses große Ereignis haben will, dass ich auch mal von links nach rechts gucke. Und alle, oder nicht alle, aber viele sagen, nee, ich setze mich im Kino immer ganz nach hinten, weil da kann ich doch auch Fernsehen.
Ja, also ganz so ist es nicht. Also ich liebe es ungefähr so in der Mitte, mittig zu sitzen.
Ja, das reicht dir?
Das reicht mir.
Tobi, bei dir?
Ich bin voll bei dir. Ich sitze gerne dritte Reihe von vorne und geh, lass mich von der Leinwand verschlucken. Wirklich. Ja. Also das, genau wie du auch sagst, wenn ich ganz hinten sitze und die Leinwand irgendwann zu so, dann kann ich auch Fernsehen gucken. Also so ganz so ist es natürlich nicht, ne? Der dunkle Raum und das gemeinsame Erleben, aber bin ich voll bei dir, 100%.
Ja, ich mag das auch. Ich muss da mittendrin sitzen und die Leinwand muss auch eine Größe haben, weil manchmal laufen ja, wenn die Filme schon länger laufen, laufen die dann in so kleinen Kinos. Ne? Es muss schon eine Größe haben. Und Tobi, isst du beim Film gucken oder nicht?
Nee, tue ich nicht. Und ich bin auch kein Fan von Popcorn-kauenden Menschen neben mir, muss ich sagen. Ich verstehe total, dass man quasi Kino und das ist ja dann auch ein Event, wenn man da hingeht und dann kauft man sich ein Getränk und dann nimmt man sich Popcorn mit und so weiter. Oder Eiskonfekt ist so meine Süßigkeit der Wahl, wenn ich ins Kino gehe. Aber ich habe es immer schon aufgegessen, bevor der Film anfängt. Weil beim Film will ich dann nichts mehr essen.
Das kenne ich auch.
Die große Frage, Popcorn süß oder salzig? Ich bin gar kein Popcorn-Typ, ihr?
Nee.
Süß oder salzig?
Ich finde Popcorn auch total.
Nee, ich mag überhaupt kein Popcorn.
Ja.
Ich
find, okay, dann sind wir uns ja einig.
Also Eiskonfekt ist super, aber bei mir auch genau das Gleiche, wie du sagst. Ich esse das oder fresse das. Man muss wirklich sagen, ich fresse das. Ich fresse das schon während der Werbung.
Ja, genau.
Ja. Ich finde aber auch irgendwie Essen und Kino brauche ich nicht. Also irgendwie ein schönes Getränk ist gut, aber irgendwie die ganze Zeit dann
das da rumzuknabbern. Das macht mich auch dieses Geknister von diesen
ganz eklig, diese Tacos mit dieser
Käsesoße, die dann in so Plastik reinkommt. Ja, ja.
Widerlich. Sitzt du denn lieber vor der Leinwand, Tobi, oder bist du lieber auf der Leinwand Part eines Kinofilms?
Also, dass ich diesen Kinofilm machen durfte und wir haben jetzt auch gerade den zweiten gedreht, der kommt nächstes Jahr ins Kino. Das ist natürlich für jemanden, der Filme liebt, ein unglaubliches Geschenk gewesen oder ist es immer noch. Das wird jetzt den zweiten eben jetzt gerade demnächst fertig drehen werden. Und mich auf so einer Leinwand zu sehen, ist auch ich bin nicht davon ausgegangen, dass mir das mal passieren würde, dass ich irgendwie schon seit Jahren beim Fernsehen arbeite und so weiter. Ist so das eine, aber dass das Ganze dann auch noch den Sprung auf eine große Leinwand schafft in diesem dunklen Raum, den ich so liebe, das war dann ja doch eher irgendwie ein Zufall, der so passiert ist und ein großes Glück für mich. Ich muss aber sagen, ich gucke mich selbst nicht so gern an. Also ich gucke auch meine Sachen im Fernsehen nicht so gern an und ich gucke mir noch viel weniger gern mich selbst auf einer Leinwand an, wo, weiß ich nicht, meine Nase dann plötzlich 4 auf 4 Meter groß ist oder sowas. Das brauche ich gar nicht so gern. Insofern, ich mag das Machen total gerne und ich mag es im Kino zu sitzen, wenn ich mir andere Leute angucken darf. Aber mich selbst angucken ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Aber mache ich nicht gern.
Habe ich von einigen Kollegen schon gehört. Isst du deine eigenen Sachen gerne, Conny, die du gekocht hast?
Das absolut. Das finde ich gut. Aber ich bin genauso. Also wenn ich irgendwelche Aufzeichnungen habe und dann höre es, ich glaube, gestern lief irgendwie, glaube ich, The Taste mit mir.
Ja?
Ich glaube, ja. Aber völlig egal. Ich gucke das auch nicht so gerne. Ich habe dann immer irgendwas, was ich irgendwie auch nicht gut finde und denke so, nee, das brauchst du nicht. Oder finde seine eigene Stimme auch nicht so klasse.
Ich glaube auch, Günther Jauch hat noch keine einzige Sendung von sich selbst gesehen.
Ist das so?
Mhm, ich glaube, ja. Ich meine mal, sowas gehört zu haben.
Wie geht's dir da, Dennis? Guckst du deine Sachen?
Ja, allerdings nicht irgendwie regelmäßig, sondern ich mache immer mal wieder, gucke ich's, um mich selbst zu monitoren und zu sehen, ob sich da Dinge einschleifen, die ich so richtig scheiße finde.
Mhm, ja.
Also ich finde, also aus professionellen Gründen muss man sich letztendlich überwinden und das manchmal tun. Es fügt mir aber auch nicht so viel Schmerzen zu, muss ich sagen. Ich finde das alles ganz okay. Also nicht, dass ich mich da selber jetzt beweihräuchere, aber ich bin da völlig unemotional, ganz ehrlich.
Ja.
Es ist halt so, man muss sich halt klar sein, das, was da jetzt abgebildet wird, ist eine Momentaufnahme aus meinem Leben. Zu der Zeit, wo ich die Sendung gemacht habe, da sah ich halt so aus, hatte die Frisur, hatte so viel Kilo auf der Wange.
Du siehst doch immer gut aus.
Conny, danke, du bist süß. Nee, aber wenn man sich das einmal gesagt hat, das ist halt so und man entwickelt sich ja. Und Tobi, du machst das ja auch schon super lange, ähnlich wie ich. Man altert ja auch oder man verändert sich ja in den Medien mit. Ne? Ich meine, google dich mal, da wirst du auch ganz viele verschiedene Fotos finden und sagen, klar. Oh. Das war er. Da gefalle ich mir nicht.
Nee, genau, da hast du völlig recht. Und ich habe natürlich auch alle Sachen, die ich gemacht habe, gesehen. Spätestens mit der Vertonung und nach einer redaktioneller Abnahme und so. Ich meine nur, ich würde jetzt nicht einschalten, wenn ich weiß, eine Sendung läuft im Fernsehen und würde sie mir dann nochmal angucken. So, das ist so. Und auf der Leinwand ist es eben nochmal, finde ich, nochmal was anderes. Aber es ist ja, wie du sagst, so, es ist immer eine Momentaufnahme und man beobachtet auch zum Beispiel habe ich so Phasen, da habe ich dann eine bestimmte Art, mich auszudrücken, oder dann gibt es ja so Worte, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, die man irgendwie in einer gewissen Phase irgendwie öfter benutzt, und dann schleicht sich das wieder aus, kommt ein anderes Wort und ein anderer Satzausdruck. Und das ist auch interessant, das so zu beobachten über die Jahre, wann ich was für Dinge gesagt habe oder wie ich begeistert auf was reagiert habe vor 10 Jahren und heute und so. Das ist schon interessant, ja.
In der Tat. Es gibt noch etwas, was ich am Kino bemerkenswert, also zumindest bei mir, finde. Ihr glaubt es nicht, aber ich sehe einen Film, ich gehe wirklich gerne ins Kino, ich gehe raus und ich habe schon beim Rausgehen fast die Handlung vergessen. Ich kann mich an Filmhandlungen sehr schlecht erinnern.
Ach Quatsch.
Ja, und deswegen, aber andererseits auch ganz cool, weil ich kann den Film immer wieder gucken und bin wieder überrascht. Ich habe neulich Terminal irgendwie gesehen, im Fernsehen lief der, und ich habe Terminal wirklich schon zigfach gesehen. Und es war für mich immer wieder, so war das nochmal, cool.
Naja, interessant.
Das ist eine Krankheit irgendwie, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Ich kann Handlungen nicht so gut behalten. Wie ist das bei dir? Es gibt ja so Leute, die echte, wie so ein Lexikon sind. Ich kenne zum Beispiel auch ganz gut einen Freund von mir, Jo Müller, ist Kinokritiker von SWR3. Ja. Der weiß jedes Detail aus jedem Film, den er irgendwann mal gesehen hat. Bist du auch so?
Nee, so krass nicht. Mir geht es manchmal auch so, dass ich irgendwie interessanterweise vergesse, wie ein Film endet. Aber eher das Ende, die Handlung, der Weg dahin, die kann ich mir meistens sehr gut behalten. Und es gibt natürlich Filme, die habe ich wirklich 4, 5, 6, 7, 10 Mal gesehen. Und die kann ich irgendwie, die kann ich dir nacherzählen oder weiß genau vorher, was jetzt passiert. Liebe es aber trotzdem, dass das so passiert. Und dann gibt es natürlich Filme, die gucke ich einmal und kann mich wahrscheinlich 2 Jahre später nicht mehr daran erinnern, die überhaupt gesehen zu haben. Aber ich glaube, es hat dann viel damit zu tun, was das für ein Film oder für eine Filmseherfahrung ist, würde ich mal sagen.
Welchen Film hast du sehr, sehr oft gesehen? Bei mir war es Dirty Dancing, ich schick's vorweg.
Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Was?
Ja, ich weiß auch nicht.
Ja, da sieht man schon, das ist ein Generationenthema.
Oh, da möchte ich gerne. Ich gucke schon auch viele Filme, die wichtig sind. Und Dirty Dancing ist Filmgeschichte. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Ich habe komische Lücken, was so diese ganzen Sachen. Ich habe auch noch nie einen Terminator gesehen, noch keinen Rocky, keinen Rambo. Das sind alles so Filme, die jeder kennt, nur ich nicht.
Witzig. Und welchen hast du mal sehr oft gesehen?
Also sicherlich am öftesten gesehen habe ich mal Holland Drive von David Lynch. So ein super weirder, ich weiß gar nicht, wie man den nennen soll, Psycho-Mystery-Thriller oder so ähnlich. Kann man nicht in ein Genre packen. Und ich würde auch sagen, dass das der Film ist, der meine Liebe zu Film und Kino geweckt hat. Weil ich da irgendwie mit 18 oder so habe ich den auf DVD gesehen und habe dann gedacht, wow, was ist denn da gerade passiert? Und habe dann so gemerkt, ach, das kann Film auch sein. Also so was mit mir machen, dass ich vielleicht erstmal gar nicht begreifen kann. Und den habe ich direkt nochmal geguckt, also direkt 2 Mal hintereinander. Und seitdem einmal im Jahr, immer mindestens, ich weiß nicht, also den habe ich sicherlich 10, 12, 13 Mal gesehen. Mhm. Oder Leuten gezeigt oder sowas.
Okay, den muss ich mir aufschreiben, weil den kenne ich wiederum dann.
Das ich, auch nicht. Ich auch nicht.
Gibt es bei dir so einen Film, Conny?
Nee, es ist tatsächlich, also wir haben ja vorhin schon über Ratatouille gesprochen. Und
ja, wir lieben Ratatouille, diesen Film.
Das ist schon toll. Etwas, was ich immer wieder sehen kann, aber... Nee, eigentlich nicht.
Ich habe auch Top Gun, habe ich sehr oft gesehen. Das war früher auch ein sehr, und Zurück in die Zukunft, das waren so meine
Lieblings.
Oder auch so Eddie Murphy Filme, ich habe Eddie Murphy wirklich geliebt.
Aber was sind denn tolle Kochfilme?
Ja, uns ist da wirklich nur Ratatouille eingefallen. Ne?
Ratatouille, Chocolat finde ich auch noch ganz, ganz schön. Ja, es gibt ein paar, ich komme jetzt nicht auf die mit Julia Roberts gibt es auch einen ganz guten.
Ja.
Also
es gibt
auch, schon ein paar schöne.
Es gibt eine tolle Serie, die haben wir hier auch schon mal promotet von der ARD in der ARD Mediathek. Ich weiß nicht, ob die da noch steht, und zwar heißt die Am Pass. Da wird Spitzengastronomie porträtiert.
Ja, stimmt.
Sehr, sehr gut. Können wir wirklich sehr empfehlen. Ich hoffe, ich guck mal und pack das dann in die Shownotes, wenn das da noch in der Mediathek zu finden ist.
Es gibt einen taiwanesischen Film, glaube ich, von Ang Lee auf jeden Fall. Der heißt Eat, Drink, Man, Woman. Ich glaube, der ist aus den 80ern.
Sagt mir
auch
was, ja. Der
beginnt mit einer 5, 6, 7, vielleicht 10-minütigen Sequenz, wo ein Vater für seine 4 oder 3 Töchter, die längst erwachsen sind und ausgezogen sind, für sie kocht. Und es ist einfach nur Essenszubereitung. Das ist der Anfang des Films. Und es ist so wunderschön und es macht so einen Hunger. Und das müsst ihr... Man kann die Szene auch, glaube ich, bei YouTube finden. Einfach nur den Anfang von Eat, Drink, Man, Woman. Fantastisch.
Sehr, sehr guter Tipp.
Jetzt haben
wir
aber richtig viele Tipps schon.
Definitiv, ja. Wenn wir schon beim Kino sind, musst du uns natürlich über deine Arbeit beim Kinderfilmfestival auch etwas erzählen. In München, du bist da Kurator. Das heißt, was genau ist deine Aufgabe? Suchst du die Filme aus?
Genau. Also das Kinderfilmfest München ist quasi eine Sektion des Filmfest München, das immer im Sommer stattfindet. Das heißt, wir sind einfach die Reihe für das Kinder- und Jugendpublikum, für das junge Publikum. Und wir sind zu zweit. Ich mache das noch mit einem anderen Tobi zusammen. Und wir suchen Filme aus. Also entweder kriegen wir Dinge eingereicht oder ganz viel beobachte ich so übers Jahr, was läuft auf anderen Festivals oder krieg mit, was wird in Deutschland gerade im Kinder-Jugendfilmbereich produziert und versuche dann an diese Filme ranzukommen. Und dann haben wir jedes Jahr so ein kleines, aber feines Programm von so 6-7 Langfilmen und nochmal so vielen Kurzfilmen, die wir dann im Rahmen dieser Woche, dieses Filmfests eben zeigen und Kinder, Jugendliche oder deren Eltern oder auch Erwachsene einladen, diese Filme bei uns zu entdecken. Mhm. Genau.
Das heißt, du guckst ja beruflich dann auch richtig Filme. Unterscheidet sich das berufliche Filmegucken von deinem privaten Filmegucken und wenn ja, wie?
Im besten Fall nicht, weil im besten Fall gucke ich einen Film und erlebe ihn genauso, wie ich ihn privat erleben würde und frage mich dann, was macht er mit mir? Ohne zu viel drüber nachzudenken, ob ich den jetzt ins Programm holen möchte. Aber natürlich ab irgendeinem Punkt hat man viel gesehen und muss das Programm auch zusammenbasteln. Und dann versuche ich natürlich irgendwie bei 7 langen Filmen einen dokumentarischen Film dabei zu haben, was Animiertes, vielleicht eine Komödie und so weiter, aus verschiedensten Ländern. Und dann natürlich fängt es doch so an, dass man so mit einem Blick auf, ach Mist, mir fehlt aber doch noch irgendwie der Dokumentarfilm oder ich hatte aber auch noch nichts aus Skandinavien und dann gucke ich dann doch anders, weil ich dann sehr gezielt gucke. Aber erstmal ist der Prozess total schön, weil ich einfach sehr viele Filme gucke und mir dann einfach frage, was machen die mit mir? Möchte ich, dass Kinder in München diese Filme sehen? Weil das ist ja das Besondere, das sind meistens solche, die nicht ins Kino kommen, weil sie halt kleine Arthouse-Filme sind oder weil es keinen Verleih findet in Deutschland für irgendwelchen niederländischen Kinderfilme oder so. Und dann kann man die halt nur im Rahmen des Kinderfilmfests sehen und das macht das Ganze auch so besonders.
Siehst du, und da merke ich gerade, wenn man, wie wir, offensichtlich wir drei ja gerne ins Kino geht, man geht viel zu selten auf Filmfeste. Man sollte eigentlich mal mehr auf solche Filmfeste gehen.
Im Moment
gehen,
läuft Filmfest in Hamburg.
Ja?
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt ganz tolle Festivals da oben in Norddeutschland.
Siehst du, ja, in, auch Lübeck, ne?
Lübeck, Oldenburg, ganz tolle Filmfeste.
Stimmt. Ja. Und da habe ich nämlich gestern auch gesehen, dass da in Lübeck was läuft. Richtig, ja, das schreiben wir uns mal auf jeden Fall hinter die Ohren. Na klar, Berlinale sollte man auch mal gewesen sein. Warst du da schon?
Ja, war ich schon öfter.
Ja, und?
Ich habe immer nur gekocht.
Ach so. Okay.
Und hatte nie die Zeit, irgendwas zu sehen. Das ist okay, wirklich das ist ganz traurig. Das ist mein Berufsschicksal.
Tobi, da bist du auch aktiv auf der Berlinale oder warst du aktiv? Oder?
Genau, mache ich immer noch. Ich habe, bevor ich zu Checker Tobi wurde, bei der Berlinale gearbeitet, tatsächlich 2 Jahre lang. Und quasi derjenige, der mit dem Gremium, das die Wettbewerbsfilme geguckt und ausgewählt hat, mit denen habe ich gemeinsam gesichtet, habe diese Sichtung organisiert und war ganz nah dran an Dieter Koslick und eben Thomas Heiler, der Programmchef war damals und jetzt übrigens Lübeck leitet das Festival. Schöne Grüße an Thomas. und habe das gemacht und dann kam das Casting für Checker und daraufhin bin ich von Berlin und von der Berlinale weggezogen nach München und mache aber seitdem immer während des Festivals die Moderation in der Kinder- und Jugendsektion Generation. Das mache ich jetzt seit 10 Jahren jetzt dann. Das ist, glaube ich, meine 10. Berlinale in der Form im Februar. Und das macht ganz viel Spaß. Das ist ganz, ganz toll, weil die ein unglaublich anspruchsvolles, vielseitiges, tolles Programm für Kinder und Jugendliche machen. Zu allen Filmen Gäste da sind, die dann präsentieren. Und es gibt nichts Schöneres, als in einem vollbesetzten Zoopalast in Berlin zu sitzen, wo irgendwelche 4-Jährigen das erste Kinoerlebnis ihres Lebens machen. Die Füße gucken nicht mal über den Sitz hinaus und sie gucken sich so einen 70-minütigen animierten Film an, wo irgendwie ein Frosch, ein Detektiv im Wald ist oder sowas. Und dann sitzen sie da mit großen Augen und gucken auf diese riesige Leinwand und brüllen der Leinwand entgegen, nicht da langlaufen! Und das ist so toll.
Dabei fällt mir übrigens gerade ein, Dieter Koslick und ich haben ja zur gleichen Zeit den Eckart-Witzigmann-Preis bekommen in Stuttgart. Und Dieter tatsächlich für seinen Einsatz bei der Berlinale für das kulinarische Kino. Mhm. Und das fiel mir jetzt gerade wieder ein, denn kulinarisches Kino, ganz, ganz toll, eben auch immer tolle Filme, die in irgendeiner Form mit natürlich Kulinarik, Essen und so weiter zu tun haben. Und da habe ich dann oft eben parallel manchmal etwas Passendes zu diesem Film gekocht.
Oh, das ist ja ein tolles Erlebnis, wenn man dann im Grunde genommen das, was man auf der Leinwand sieht, angelehnt daran auch noch selbst was essen kann.
Genau.
Dann hoffe ich nur, dass da nicht die Schmatzgeräusche zu laut waren.
Ist ja kein Podcast.
Du hast ja gerade erzählt, du bist auch zum Kinoheld inzwischen geworden, wir haben es erwähnt. Du musst uns aber ein bisschen mehr über den Film sagen, der im nächsten Jahr kommt, 2023. Ich habe das ein bisschen mitverfolgt, da wir uns ja auch privat kennen, Tobi. Ich habe deine Storys geguckt. Es war ein ganz schöner Trip. Du warst wieder weltweit unterwegs. Wo warst du?
Genau, also unsere Kinofilme nehmen ja das Fernsehformat, was ein klassisches, reportagiges, dokumentarisches Fernsehformat für Kinder ist, und übertragen es auf die große Leinwand. Und so, dass dann quasi der Film, der entsteht, immer eine Mischung ist aus Fiktion und eine Geschichte, die wir uns ausgedacht haben, und echten dokumentarischen Szenen. Und das Dokumentarische soll eben auch wirklich da stattfinden, wo Dinge erlebbar sind. Und für uns waren das dieses Mal Reisen in die Mongolei, nach Vietnam und nach Brasilien. Und also überall, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ich überlege gerade, wie ich das formulieren kann, ohne dass ich quasi was preisgebe, was man nachher dann ja im Kino entdecken soll. Aber an allen Stationen geht es natürlich um Natur, um Klima, auch um die Klimakrise, die uns überall irgendwie begegnet ist vor der Kamera, weil wir es irgendwie gesucht haben, aber eben auch hinter der Kamera, wenn man einfach nur irgendwie mitbekommt, wie Menschen dort leben. Und so waren wir eben auch zum Beispiel in Brasilien, waren wir mitten im Amazonas-Regenwald bei Indigenen, die dort im Urwald leben und deren Lebensraum einfach abgefackelt wird. So, also solche Dinge haben wir erlebt. Oder waren in der Mongolei im Winter in Ulaanbaatar, wo es minus 40 Grad hat, aber vor allem auch die Luft so schlecht ist, weil da eine riesen Smogglocke über dieser Stadt hängt, dass die Luft so schlecht ist wie nirgendwo sonst auf der Welt, wie in keiner chinesischen oder indischen Großstadt. Und wo jedes Kind, das dort aufwächst, mit dem ersten Atemzug einfach Gift einatmet. Genau, und solche Sachen haben wir erlebt auf der ganzen Welt. Und das waren wirklich sehr, sehr intensive, aber auch wahnsinnig bereichernde, tolle Reisen, die man dann irgendwann im Kino sehen kann.
Ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Das Gute ist, ich werde es wieder, was du erzählt hast, von der Handlung her werde ich es wieder vergessen haben, wenn ich den Film sehe. ich habe das ja auch so ein bisschen mitverfolgt. Du hast das zu einer Zeit gedreht, die wirklich nicht einfach war, auch mit Reisen, ne, zur Corona-Zeit. Wie oft hattest du Corona auf dem Trip?
Ein bis zweimal. Tatsächlich, wir hatten das Riesenpech, dass wir Anfang des Jahres in die Mongolei sind. Auch um dort einzureisen, mussten wir erstmal 3 Tage in Hotelquarantäne. Das war irre, weil die uns vom Flughafen mit so einem Bus abgeholt haben und an den Hintereingang eines Quarantänehotels gebracht haben mit so weißen Ganzkörperschutzanzügen. Das hat sich gefühlt wie so ein Gefangenentransport. Und dann haben die uns separiert voneinander in Hotelzimmer gesteckt, wo wir 3 Tage waren. Am Anfang PCR getestet, am Ende PCR getestet. Also so, wir sind wirklich alle gesund da eingereist, definitiv. Und dann haben wir da eine Woche gedreht und dann waren wir irgendwo in der Wüste Gobi, mitten in der Steppe. Und dann ging es irgendwie zwei meiner Kollegen schon irgendwie nicht mehr so gut und dann haben die einen Test gemacht und stellte sich raus, sie waren positiv. Und das war halt so Januar 22, als Omikron noch neu war und auch der Umgang damit noch nicht so leger war, wie es dann so im Frühjahr zum Sommer hin so kam, dass man irgendwie sagt, ja, jemand hat Corona, dann bleibt er eine Woche zu Hause und dann ist wieder gut. Also haben wir den Dreh dort abbrechen müssen. Ich habe mich dann dummerweise eben auch noch angesteckt und saß dann nochmal eine Woche in Hotelquarantäne, streng bewacht von irgendwelchen Gesundheitsamtmenschen aus Ulaanbaatar, bis ich mich irgendwann freitesten und zurückfliegen konnte. Und wir mussten das natürlich noch fertig drehen. Wir mussten also noch ein zweites Mal wieder zurück in die Mongolei und es war wirklich kein Spaß.
Es ist wirklich richtig, das versuche ich ja auch immer meinen Freunden und Angehörigen beizubringen. Fernsehen und natürlich Kino im Speziellen ist halt auch wirklich Arbeit. Ne? Das ist auch wirklich harte Arbeit teilweise. Gerade unter den Bedingungen jetzt der letzten Jahre. Conny, du hattest auch einige Male Corona. Du hast aber auch einen Restaurant in Shanghai. Das heißt, du saßt da auch immer an vorderster Front, was die Infos angeht. Und ich glaube, Shanghai hat es auch richtig heftig erwischt, ne, ja, in der Corona-Zeit.
Also ganz, ganz schlimme Bilder. Also das ist... Nee, also das kann man wirklich kaum in Worte fassen.
Ja, und vor allem auch so heftige Restriktionen, dass die teilweise wochenlang das Haus nicht verlassen durften, die Menschen dort in der Stadt. Ne?
Also stimmt.
Wirklich krass. Und wirklich geschrien haben aus den Häusern vor Hunger. Wenn sie nicht arbeiten gehen konnten, gab es eben auch kein Geld. Also somit also ein ganz schwieriger Teufelskreis, der sich da aufgetan hat.
Ja, das glaube ich. Lass uns nochmal über erfreulichere Sachen sprechen. Bist du bei deinen Reisen, die du ja viel machst, eigentlich kulinarisch mutig und probierst alles Landestypische, was man da so essen kann, aus? Oder bist du eher der, weiß ich nicht, Keks- und verschlossene Colaflaschen-Typ?
Nee, total. Ich liebe das auch, an Orte zu kommen, an die ich sonst nicht kommen würde und dort zu probieren, was es da zu essen gibt. Und gerade wenn wir jetzt mal diese drei Reiseziele nehmen, die ich gerade genannt habe, Vietnam ist natürlich sehr dankbar, weil vietnamesisches Essen kennen wir hier, nur nicht in so gut, wie es dann dort vor Ort echt ist. Aber in der Mongolei zum Beispiel gibt es eine Süßigkeit, das ist so, ich glaube, getrocknete Yak-Milch, die so säuerlich schmeckt, wird in so Keksform gepresst, mit Schokolade gereicht. Super seltsame Mischung, aber und auch jetzt nichts, was ich irgendwie toll fand. Aber trotzdem war die Mongolei kulinarisch natürlich total spannend, weil man dann da irgendwie, es gibt ganz viel Fleisch, ganz viel, aber auch so, ich weiß nicht, nennt man das herbes Fleisch, also so sehr, sehr kräftig schmeckt, also halt so viel Ziege und, und Pferdefleisch gibt es dort viel und irgendwie so ja, Sachen, die man jetzt nicht alle Tage hat. Und ich muss auch sagen, dass wahrscheinlich diese 3 Tage Hotelquarantäne zu Beginn kulinarisch das Schlimmste waren, was ich je hatte. Du kriegst dann da irgendwie so Plastikgefäße und ich habe dann da gesagt, ich möchte gerne vegetarisch essen, weil ich hatte keine Lust auf irgendwie Fleisch von denen. Dann kriegst du, also ich weiß, alles völlig verkocht und farblos und es war wirklich Gefängnisfraß einfach, war wirklich unterirdisch. Und deshalb hatte ich mich so gefreut, jetzt irgendwie ins Land zu reisen und dann zu gucken, was die Menschen dort essen und wurde dann aber leider auch ein bisschen enttäuscht, weil diese Jackmilch-Erfahrung und ich weiß nicht, Tee mit Salz, ich weiß, es war alles einfach sehr weird.
Aber du probierst es zumindest aus, ich finde das spannend.
Unbedingt, mit großem Lust.
Kannst du selber eigentlich kochen?
Ich würde sagen, ja. Also ich koche sehr gern und sehr viel. Am liebsten für Menschen. Also wenn ich jetzt irgendwie im Alltag einfach nur selbst esse, dann mache ich halt häufig Sachen, die irgendwie schnell gehen und schmeiß irgendwie eine Quiche zusammen oder so Kleinkram, den man irgendwie auch über Tage dann essen kann. Aber ich liebe es, samstags da bei mir in München auf den Markt zu gehen und mir gute Sachen zu kaufen und dann irgendwie so einen halben Tag in der Küche zu stehen und abends Freunde einzuladen und mit denen zu essen. Also das schaffe ich leider viel seltener, als ich gern würde, weil ich so viel unterwegs bin. Aber das mache ich total gern.
Ich habe irgendwo gelesen, dass dein Lieblingsessen Nudeln mit Pesto ist. Stimmt das?
Das ist mein Go-To-Essen, ja. Das ist das, was ich jeden Tag essen könnte und auch sehr, sehr oft esse. Das steht auch, glaube ich, auf der Rückseite meiner Checker-Tobi-Autogrammkarten steht Spaghetti mit Pesto.
Ja, irgendwo habe ich es gelesen, ja. Hier, dann kannst du ja mal, Conny, dein ultimatives Pesto-Rezept jetzt vielleicht mal für Tobi und der kann das dann mal abgleichen mit dem Pesto,
was er
macht.
Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Also du brauchst einen richtig guten Basilikum, ja, und eben nicht aus dem Topf, weil die sind nicht wirklich aromatisch. Mhm. Und dann brauchst du ein gutes Olivenöl, geriebenen Parmesan, geröstete Pinienkerne, zack, zack, einmal alles zusammengemörsert. Wenn du magst, machst du ein bisschen Knoblauch dran und das war's.
Ganz einfach.
Ganz einfach.
Stimmt das so überein? Mit deinem?
Genau so mache ich es.
Ja, also man kann es ja auch toll auf Vorrat machen. Also gerade diese aromatischen Basilikumbunde, die du irgendwie auf dem Markt oder beim Gemüsehändler kaufen kannst, sind ja groß. Mhm. Und von daher also kann man das wunderbar in 2-3 Gläser aufteilen. Wichtig ist immer nur, dass es immer wieder mit einem sauberen Löffel natürlich rausgenommen wird und wieder mit Olivenöl bedeckt.
Ja, sonst schimmelt
dann
es.
Dann hält es wirklich lange.
Ja, und man kann es super auch mitnehmen auf Reisen. Und ich weiß zum Beispiel auch, Tobi, dass du abseits deiner ganz großen Reisen, die du machst, unheimlich gerne mit deinem VW-Bus verreist.
Stimmt.
Du hast so ein etwas älteres Modell. Wie sieht dann da so ein, genau, so ein längeres Wochenende bei dir aus? Wo geht's hin und wie muss man sich das vorstellen?
Also so ein Wochenendtrip, das kann man ja eigentlich in Bayern, ich wohne ja in München und Berlin, aber von München aus ganz wunderbar machen, weil es da so viele Seen gibt. In Berlin übrigens auch, wenn man da irgendwie einfach ein bisschen nach Brandenburg rausfährt, ist es fantastisch, sich irgendwo hinzustellen. Wenn wir über auch Essen sprechen, der Bus hat halt so ein Gasherd, so einen kleinen Campingherd mit zwei Platten. Also da ist es dann meistens auch irgendwie ein Nudelgericht, was man da easy herstellen kann. Genau, nee, und dann ist es halt einfach so ein alter T3. Da kann man die Rückbank kann man ausziehen, dann hat man da ein Bett und dann stellt man sich einfach irgendwo hin und ist da. Ich liebe daran so sehr, dass man quasi alles, was man braucht, schon dabei hat. Und wenn es einem irgendwo gut gefällt, oder weiß nicht, ich bin auch mal 4-5 Wochen lang so quer durch Osteuropa gefahren, bis Albanien runter und so weiter, wo wenig Tourismus damals auch noch war. Und wenn es einem gut gefallen hat, dann haben wir halt angehalten, haben die Stühle vor den Bus gestellt und eine Flasche Wein aufgemacht und waren da. Mhm. Und das finde ich so eine tolle Art zu reisen, weil man halt so ein unglaubliches Freiheitsgefühl hat. Und es ist halt kleiner als so ein riesen Camping-Van mit so einem Aufbau und der dann 2,50 Meter breit ist. Trotzdem hat es ein Hochdach, das heißt, man kann drin stehen und ganz bequem unterwegs sein. Und es ist irgendwie, dadurch, dass der auch so alt ist, fährt er auch nur so wütende 80 km/h. Das heißt, man bewegt automatisch das Ziel und das macht großen Spaß.
Ja, und man lernt viele öffentliche Duschen kennen, ne?
Ja, absolut. Schwimmbäder sind dann deine Freunde, weil du dann irgendwie... Genau, irgendwo muss man sich da waschen.
Ja. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten, das wäre auch mein Favorite, mal sowas zu machen. Gerade auch so einen schönen alten, nicht so einen nagelneuen Bus, aber ich habe so ein bisschen Zweifel, dass ich das beherrschen kann, weil ich bin absolut kein Schrauber. Ne? Bist du ein Schrauber? Kannst du die Dinger reparieren? Nee, ne?
Also es war halt, ich habe den seit 12 Jahren und seitdem war alles irgendwann mal kaputt. Und wenn alles irgendwann mal repariert wurde, dann weiß man mit der Zeit, was man macht, wenn es einem nochmal passiert. Also ich kann auf jeden Fall ohne Probleme jede Art von Keilriemen wechseln, einen Ölwechsel machen und weiß, wie ich vorne am Kühler irgendwie den Schalter überbrücken muss, wenn der mal wieder durchrauscht oder so. Ja. Darüber hinaus geht es jetzt nicht weiter, aber das sind alles Sachen, ich stand völlig auf dem Schlauch, aber dann guckt man halt irgendwie, es gibt ja auch nicht so viele Werkstätten, die wirklich mit diesen alten Autos gut umgehen können, deshalb bin ich dann meistens dabei, wenn die das was machen. Die haben auch Lust drauf, dass man da mitmacht und dann lernt man.
Die haben Lust drauf, dass man mitmacht, das ist schön.
Gezwungenermaßen quasi.
Hattest du nicht auch nochmal so eine alte Ape oder sowas?
Nein, ich habe ja einen wunderbaren alten Innocenti, also einen alten Mini.
Ja.
Und den habe ich ja zum Minibar umbauen lassen. Der ist ja so alt wie ich.
Ein Mini zur Minibar, das ist ja hervorragend.
Zur Minibar, ja, ganz cool, hat jetzt so ein Teakholz-Dach oder Dachgepäckträger drauf und wenn du hinten die Türen aufklappst, dann sind da zwei eingebaute Holzschränke, wo du die Champagnerkelche reinhängen kannst, die Flaschen rein und das ist ein cooles Teil geworden.
Toll, das ist ja super.
Ich habe auch Freunde, die eine Ape haben, deswegen kam ich drauf. Und die haben die umgebaut zu einer Prosecco-Ape. Und die schenken damit auf Hochzeiten Aperol Spritz und so aus. Das ist großartig. Cool. Ja, absolut. Absolut wunderbar. Ja. Wenn du jetzt kein TV-Mensch geworden wärst, wobei ich weiß, dass es bei euch in der Familie liegt. Ich glaube, dein Vater war irgendwie Kameramann, kann das sein? Ja, ne? Wenn du diesen Berufsweg nicht eingeschlagen hättest, hätte es einen Plan B gegeben, Tobi?
Nee, also tatsächlich, stand das für mich fest irgendwie, seit ich ein Kind war. Also ich bin mit meinem Papa zu Dreharbeiten mit als Kind, die für mich spannend waren, was weiß ich, zu Mainz 05 ins Stadion und so. Oder auf Konzerte oder sowas. Und ich fand halt immer die Arbeit von den Redakteuren so toll, weil die durften mit den Fußballspielern sprechen. Stell dir das mal vor, die haben mit denen geredet. Und deshalb stand für mich fest, dass ich Redakteur, Reporter beim Fernsehen werden will. Und dann habe ich das halt, oder dass ich zumindest in so eine journalistische Richtung gehen möchte. Und das habe ich einfach mein Leben lang verfolgt. Dann irgendwie für Zeitungen geschrieben, für kleine Radiosender gearbeitet.
Ich wollte gerade fragen, wie hast du es angestellt? Du hast ja auch was in die Richtung studiert, ne?
Genau, ich habe Soziologie und Politik erst studiert. Das ist ja so das, was viele Journalisten machen, irgendwie Dinge, die sie interessieren und dann brotlose Kunst und entweder es klappt mit dem Journalismus oder halt nicht. Oder mit Taxifahrer, das kann man auch machen als Soziologe. genau, später habe ich noch an einer Filmhochschule studiert.
Film das und meinte Medien. Ich.
Genau. Das war in Babelsberg an der HFF dort oder jetzt Filmuniversität. Wobei das auch nicht so der Weg war in in dieses journalistische Arbeiten, beziehungsweise da habe ich auch schon zu dem Zeitpunkt bei das Ding TV damals gearbeitet, beim SWR, die junge Welle. Da habe ich ganz viel gelernt und denen bin ich auch für immer dankbar, weil ohne das Ding wäre ich sicherlich nicht jetzt da, wo ich irgendwie dann, wo der Weg mich so hingeführt hat. Aber eine wirkliche Alternative zu dem ganzen Fernsehen, Medien, Journalismus-Ding hatte ich ehrlich gesagt nie. Zwischendrin habe ich mal kurz gedacht, okay, ich lasse das mit dem Fernsehen, weil ich bin bei der Berlinale und will jetzt Filmfestivals machen. Aber das war ja auch nur so ein Schlenker, den ich jetzt irgendwie parallel noch mitverfolgen darf oder kann. Aber eben so eine richtige Alternative zum Fernsehen gab es irgendwie für mich nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit euren Berufswegen, ob die euch auch so früh klar waren?
Also bei mir war es tatsächlich immer so, dass ich unheimlich gerne gegessen habe und eigentlich gerne Tierärztin geworden wäre, aber sehr schlecht in der Schule war und somit mir eine Alternative suchen musste. Und da war das Kochen einfach irgendwie ganz schnell ganz klar.
Mhm. Ja, ich war wie du beim Radio. Also für mich, ich fand Radio immer ganz toll. Also den Schritt vom Radio zum Fernsehen, den hatte ich mir jetzt gar nicht geträumt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt beim Radio gearbeitet und da bin ich auch nur hingekommen, weil ich mal so einen Musikwettbewerb gewonnen hatte, der von einem Radiosender ausgerichtet wurde. Und da habe ich dann irgendwie angefangen, im Archiv zu jobben und plötzlich hatte ich eine eigene Sendung. Das war irgendwie, also alles, ich bin da auch so reingestolpert. Ne? Also.
Ja. Ja, genau.
Also hast du einen Plan für die Zeit nach dem Checker, Tobi, oder siehst du einfach kein Ende und sagst, naja, das geht bei dir halt so in Richtung Peter Lustig. Das war ja auch ein Typ, der immer weitergemacht hat und ja seinem jungen Publikum letztendlich die ganze Zeit treu geblieben ist. Also wie planst du das oder planst du das gar nicht?
Ich plane das gar nicht so richtig. Ich kriege die Frage natürlich oft gestellt. Ganz viele Leute fragen sich, wie lange kann man denn Kinderfernsehen machen? Und vielleicht ist die Frage auch berechtigt, aber du hast ja gerade Peter Lustig genannt. Mir fallen noch Armin und Christoph von der Maus ein. Die machen das seit 50 Jahren. Ja. Und also ich weiß nicht, ob ich mit 50 noch als Kinderreporter unterwegs bin. Vielleicht nicht, aber im Moment zumindest macht mir das großen Spaß. Und ich jetzt kommt dieser Kinofilm nächstes Jahr nochmal. Ich mache auf jeden Fall auch noch eine Staffel Checker weiter. Teile mir die mit meinen Kolleginnen und Kollegen da. Also es werden weniger Folgen, aber ich habe da schon noch Lust drauf einfach. Und parallel passieren auch noch andere Sachen. Also ich hatte jetzt irgendwie eine Reportage gemacht, wo es tatsächlich zwar auch um Kinder ging, aber die für ein erwachsenes Publikum war. Oder Dennis, wir haben uns ja im Rahmen von Die beste Klasse Deutschlands kennengelernt. Das ist eine Quizshow, auch für Kinder, aber wieder ein anderes Fernsehgenre. Insofern, ich lasse einfach Dinge irgendwie auf mich zukommen, gucke, was passiert und achte vielleicht vor allem drauf, ob sie mir Spaß machen. Und denk gar nicht so viel drüber nach. Ich war noch nie jemand, der so einen strategischen Weg sich überlegt hat und sagt, irgendwie in 5 Jahren will ich das machen, deshalb muss ich jetzt das anfangen oder irgendwie so, das war ich noch nie. Insofern glaube ich, bleibt es auch so, dass ich einfach Dinge passieren lasse und dann mal gucke, was so passiert.
Ist ja ähnlich wie bei dir. Ich glaube, Gastronom bleibt man auch sein Leben lang, oder Conny?
Ja.
Siehst du da irgendwie ein Limit? Ja, siehst du da irgendwie ein Limit für dich?
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte tatsächlich oder mir immer vorgenommen, wirklich mit 50 nicht mehr dieses tägliche lange am Herd und diese auch stressigen Zeiten zu haben. Das habe ich schon lange geschafft, weil einfach so viel noch dazugekommen ist in meinem Leben, unter anderem unser Podcast zum Beispiel. Und von daher, nee, also ich sehe da kein Ende.
Nee.
Ich finde, man sollte alles so lange weitermachen, solange es einem Spaß macht. Es ist aber trotzdem auch eine Kunst, zur richtigen Zeit das richtige Ende zu finden.
Gerade im Medienbereich, ja.
Ja. Ich hatte richtig. Gestern haben wir darüber gesprochen mit Julia Jeckel, hatten wir eine kleine Damenrunde und zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören, ist tatsächlich auch eine Kunst.
Das glaube ich.
Aber noch ist es definitiv nicht so weit. Deswegen, Tobi, danken wir dir ganz herzlich, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Leben. Wir freuen uns ganz arg auf deinen Kinofilm. Sag nochmal, wann geht das nächstes Jahr auf die Leinwände? Weißt du das?
Ja, ich glaube, es ist der 12.10.23 angepeilt.
Der 12. Oktober.
Also auf jeden Fall wird es im Herbst 23.
Da sind wir alle sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten sehen wir dich regelmäßig als Checker und natürlich auch bei allen Filmfesten rund um Deutschland. Cool, dass du Zeit hattest und dass wir das machen konnten hier.
Ich danke euch sehr. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Das ist sehr, sehr schön.
Wir danken.
Wir sagen herzlichen Dank, Grüße nach München und freuen uns, wenn ihr, die ihr uns zugehört habt, auch in 2 Wochen wieder dabei seid. Da gibt es eine weitere Ausgabe von Iswas Hase mit fantastischen Gästen. Wen wir dazu Gast haben, das verraten wir noch nicht.
Das verraten wir noch nicht.
Also Tobi, Grüße nach München und vielen, vielen Dank. Macht's gut, alle.
Alles Gute. Ciao, Tobi.
Ciao. Tschüss.